weiterzugeben. Gerhard, herzlich willkommen.
Guten Morgen allerseits. Es ist nicht so schwierig, hierher zu kommen. Wir sind gerne hierher gekommen. Hier ist immer schön bei euch auf der Alp. Selbstverständlich. Und hier in Sonnenbühl in der Gemeinde sind wir natürlich selbstverständlich auch sehr gerne. Der Weg, den wir heute Morgen miteinander gehen möchten in der Verkündigung im Wort Gottes. Ich habe mal unter die Überschrift gesetzt, Prioritäten des Herrn auf dem Weg nach Jerusalem. Prioritäten des Herrn auf dem Weg nach Jerusalem. Nächsten Sonntag feiern wir hier Palmsonntag. Das ist so der sozusagen der Einstieg in Jerusalem. Aber der Weg nach Jerusalem, der war natürlich sehr viel länger, den uns die Schrift über das Leben Jesu zeigt. Diesen Gedanken möchten wir heute Morgen miteinander nachgehen und Jesus ein bisschen anschauen, ihn ein bisschen begleiten auf diesem Weg, sage ich mal, nach Jerusalem. Gleichzeitig auch darauf hören, wo der Geist Gottes Schwerpunkte setzt. Lasst uns so ein bisschen zurückschauen. Der erste Schwerpunkt durch den Karl heute Morgen, da wurde die Betonung auf den Frieden gesetzt. Der Friede, der uns leitet, der Friede, der unsere Herzen erfüllen soll zumindest. Und der sozusagen Leitelement unseres geistlichen Lebens ist, so ein Orientierungspunkt. Ein anderer Punkt, der von unserer Schwester genannt wurde, ist das die zentrale Bedeutung von der Anbetung. Das ist so der Hintergrund. Der nächste Punkt, den der Geist Gottes genannt hat, ist so der Wechsel vom Du-Gott, so hat es Markus formuliert, vom Du-Gott zum vom Er-Gott zum Du-Gott, so rum, ja. Die Beziehungsfrage, wie sehe ich Jesus, wie ist meine Beziehung zum Herrn geartet? Diese Frage spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Und dann so der Gedanke, dass der Herr sagt, hör mal, auch selbst wenn da bedrohliche Elemente über deinem Haupt schweben oder in deiner Lebenssituation sind, ich bin immer noch größer, mein Name ist immer noch größer. Das ist die Linie, die der Geist Gottes gezeigt hat bisher. Und jetzt gucken wir mal, wie das weitergeht. Das ist so die Aufgabe heute Morgen miteinander. Meine Aufgabe ist es zu versuchen, eure Aufgabe ist aufzupassen, in welche Richtung das gehen könnte. Und vor allem die Konsequenz zu ziehen, möglicherweise für das eigene Leben. Was bedeutet das für mich dann in der nächsten Woche in meiner Alltagssituation? Ein Text, den ich lesen möchte, da geht es jetzt um diesen Einzug von Jesus nach Jerusalem aus Lukas 19. Einige Verse, ein bisschen längerer Text heute Morgen, einfach um uns damit hineinzunehmen in dieses Geschehen. Da heißt es, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für alle Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist und Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer und die Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Als Jesus nun sich der Stadt näherte, sich die er vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Und ein paar Verse später, in Lukas 19, Abvers 45 nochmal, Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuwerfen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll heißen ein Gebetshaus, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das ist so der Text in Lukas 19, so drei Punkte sind wir daraus für heute Morgen wichtig. Der erste Gedanke ist, Jesus polarisiert, interessanterweise. Es ist gleich am Anfang, wo es um diesen Weg nach Jerusalem geht, wird es deutlich. Nochmal zurück, der Weg nach Jerusalem, den Jesus, der in der Schrift beschrieben wird, ist ja nicht nur der Weg Palmsonntag bis zum Donnerstag, als er dann gefangen genommen wurde. Das sind so die letzten 4 Tage, die sehr dicht waren, da ist sehr, sehr viel passiert. Und natürlich lohnt es sich, darauf zu achten und darauf hinzuschauen, Herr Jesus, welche Prioritäten setzt du so am Ende deines Lebens nochmal ganz besonders? Wo setzt du den Schwerpunkt? Er wusste ja, was auf ihn zukommt. Das war ja nicht so, dass es irgendwie überraschend war, was da passiert ist, dass es ihn sozusagen auf dem linken Fuß erwischt hätte. Überhaupt nicht, sondern er war vorbereitet. Er war sehr gut vorbereitet. Er ahnte nicht nur, sondern er wusste genau, was auf ihn zukommen würde. Insofern sind diese letzten Tage, diese letzte Wegstrecke, die er ging, besonders bedeutungsvoll, wenn wir hören, was er auf dieser Wegstrecke zu sagen hat oder zu tun hat, wo er seine Prioritäten und seine Schwerpunkte setzt. Nur, diese Wegstrecke wird im Lukas-Evangelium nicht nur in den letzten Tagen von Sonntag bis Donnerstag beschrieben, sondern der Text, den ich jetzt hier gelesen habe, ist ja nur der Beginn des Abschlusses. Schon 10 Kapitel vorher heißt es, von nun an richtete Jesus seinen Blick auf Jerusalem. Dort schon sozusagen Lukas 9, also gleich am Anfang sozusagen von seiner Dienstbeschreibung, heißt es, von dort an richtete er sich nach Jerusalem aus. Von dort an machte er sich auf den Weg in Richtung Jerusalem. Dann kam zuerst die Geschichte, wo er sie als ganze Gruppe in einem Dorf nicht aufgenommen wurden. Johannes, Jakobus sagten dann, lass Feuer vom Himmel fallen oder so irgendwas. In diese Richtung, so beginnt es, der Weg nach Jerusalem. Also von Anfang an eigentlich eine recht dramatische Geschichte, wenn man so genau nimmt. Und hier jetzt kommt natürlich dann so, geht es auf das Ende zu, so auf den Höhepunkt zu. Lukas, der Evangelist Lukas, schildert ja in einer sehr eindrücklichen Weise diesen gesamten Weg, den Jesus ging von Galiläa nach Jerusalem mit all den Schwerpunkten, die er da setzt. Und dann eben diese letzte Etappe sozusagen, dieser Einzug nach Jerusalem. Wie gesagt, wir feiern ihn am Palmsonntag. Ob das wirklich ein Sonntag war oder ob das ein paar Tage länger oder kürzer war, das wissen wir gar nicht. Aber so ungefähr ein paar Tage vor eben der Gefangennahme hat es stattgefunden. Und da beginnt nochmal ein neuer Höhepunkt, ein neuer Schwerpunkt wurde hier nochmal gesetzt. Und wie gesagt, der erste Schwerpunkt, der hier gesetzt wird, ist, dass berichtet wird, wie Jesus, ohne dass er auch nur ein einziges Wort sagt, polarisiert. So der erste Abschnitt, von dem hier die Rede ist, da kommt ja Jesus gar nicht zu Wort. Er sagt kein Wort, sondern er reitet nach Jerusalem hinein. Und alles andere ist sozusagen die Konsequenz aus dieser Handlungsweise. Und trotzdem findet diese extrem starke Polarisation statt. Nicht nur hier. Hier wird es eben auch nochmal sehr deutlich. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Allein das Bild, das uns hier geschildert wird, ist schon sehr eindrücklich. Einmal wird er König genannt und dann reitet er auf einem geliehenen Esel. Ich weiß ja nicht, wer von euch schon mal auf dem Esel geritten ist. Keine Ahnung, ob das ein gutes Gefühl ist oder ein schlechtes Gefühl, auf dem Esel zu reiten. Aber man sagt, die Viecher seien störrisch. Also das könnte sein, dass da ein Ritt auf dem Esel nicht nur eine angenehme Geschichte ist. Und dann das andere, welcher König reitet auf dem Esel? Das ist definitiv nicht üblich, überhaupt nicht. Kein König reitet auf dem Esel. Vor allem das Bild, das damals war, wie ein Herrscher in seine Stadt oder in eine Stadt einzieht. Das Bild war ja das von den römischen Triumphzügen. Das war ja das Bild, das im Hintergrund ist. Und die Cäsaren, die ritten ja nicht auf dem Esel, die ritten überhaupt nicht, sondern die wurden sozusagen gefahren mit einem Meerspänner und sowas. Das war das Bild, das da war, mit großen Rufen voraus und vielen Leuten hinterher. Das war das Bild, das die Leute damals geprägt hat. Und jetzt kommt Jesus und reitet auf dem Esel. Wie gesagt, welcher König reitet auf dem Esel? Der König aller Könige. Der schon. Warum macht er das? Er hat es nicht nötig, irgendein Statussymbol zu propagieren. Hat er nicht nötig. Im Gegenteil, das widerspricht ihm total. Er ist der König aller Könige, egal auf dem Pferd oder auf dem Esel sitzt. Das spielt überhaupt keine Rolle für ihn. Statussymbole sind Dinge für Menschen, sind Dinge auf einer ganz anderen Ebene. Aber Jesus braucht es nicht, hat es nicht, will es auch gar nicht. Sondern er ist Jesus, der Herr. Wie gesagt, egal ob er auf dem Esel sitzt oder zu Fuß geht, den Rest seiner ganzen Reise ging er zu Fuß. Er ist immer, egal ob er so ein Flair verbreitet oder nicht, er ist immer der König aller Könige. Und deshalb manchmal auch extrem überraschend. Ganz anders, als man es erwartet. Und da kommt jetzt plötzlich die Botschaft. Er begegnet uns bis heute manchmal ganz anders, als man es erwartet oder als wir es erwarten würden oder als Menschen es erwarten würden. Ganz anders. Er kommt immer als der Demütige, als der das nicht nötig hat, sich irgendeine Form darzustellen. So kommt er nach Jerusalem. Und jetzt kommen die Menschen und reagieren auf dieses Kommen des Herrn. Sie nehmen Jesus ja wahr. Es ist ja nicht so, dass er im Verborgenen jetzt plötzlich kommt, weil er auf dem Esel reitet. Überhaupt nicht. Er wird trotzdem wahrgenommen von einer großen Menschenmenge. Einfach, weil es Jesus ist. Er braucht sich nicht profilieren, sondern er ist profiliert durch seine Persönlichkeit, durch die Gottessohnschaft, die er eben nun mal in sich trägt. Und dann werden Mäntel ausgebreitet. Das ist der rote Teppich sozusagen. Auch nicht eines Königs würdig, wenn man es genau nimmt, eigentlich gar nicht. Aber das braucht er nicht, will er gar nicht. Hosianna, dem, der da kommt, dem König, das rufen seine Jünger, diejenigen, die zu ihm gehören, die empfangen ihn mit diesem Ruf, diesem Herrschaftsruf. Du bist der Herr aller Herren, du bist der König aller Könige. Da findet Anbetung statt. Das ist so ein Aspekt von Anbetung. Indem wir ausdrücken, du bist der Herr, du bist mein Herr, drücken wir Anbetung aus. Darin, so anbeten wir ja den lebendigen Gott, indem wir ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Und genau das geschieht hier auf diesem Weg hinunter nach Jerusalem, den Ölberg hinunter nach Jerusalem. Und dann gibt es aber auch die andere Gruppe. Da gibt es dann die Pharisäer, das sind ja immer die Bösen. Ne? Zumindest begegnen uns die immer als die Bösen. Das sind diejenigen, die sagen, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Was tun die überhaupt bei diesem Empfang? Die sind ja gar nicht eingeladen, könnte man ja sagen. Die hätten sich ja können einfach zurückziehen, brauchen ja nicht zuhören. Nein, diese Polarisation, hier merken wir es, diese Polarisation findet statt. Wo sich Jesus offenbart, wo Jesus sichtbar ist, wo Jesus der Herr in irgendeiner Weise da ist, wird diese Polarisation immer stattfinden bis zu seiner Wiederkunft. Solange das Böse noch irgendeinen Fuß in der Tür drin hat in dieser Welt, solange wird diese Polarisation stattfinden. Ob wir wollen oder nicht, wir wollen es eigentlich nicht, aber es findet automatisch statt. Und es hat sich nicht verändert bis zum heutigen Tag. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn dort, wo das Evangelium sich ausbreitet, dort, wo die Wirksamkeit unseres Herrn sichtbar wird, dort, wo Segen Gottes fließt, wo Kraft Gottes fließt in irgendeiner Form, wenn sich da die andere Seite auch aufmacht in irgendeiner Form und sich da und dagegen hält. Wie auch immer das ist, ob das so ist wie bei dem Traum in der Nacht oder bei dem Wachtraum in der Nacht, wie unser Bruder vorhin berichtet hat, in irgendeiner Form. So kann das sein, das kann auch ganz anders sein. Wir merken, dass Menschen nicht unbedingt mit großer Begeisterung und Freudigkeit auf das Evangelium sich einlassen. Der Unterschied bei diesen beiden Personengruppen damals war, die einen, die waren da, weil sie Jesus erlebt hatten, weil sie seine Segnungen erlebt hatten, weil sie seine Wunder erlebt hatten. Die anderen, die Pharisäer, hatten seine Wunder ja auch erlebt. Die hatten diese Segnungen ja auch erlebt. Es war ja nicht so, dass die das nicht mitgekriegt hatten. Sie wussten sehr genau und sehr, sehr, sehr wohl, was da passiert ist, in guten Dingen. Und trotzdem die Polarisation. Der Unterschied ist die Herzenshaltung. Die einen haben sich zu Jesus bekannt, haben sich auf ihn eingelassen und die anderen haben sich nicht auf ihn eingelassen noch. Das ist bis zum heutigen Tag gleich geblieben. Es gibt Menschen, deshalb sind wir heute Morgen ja hier zusammen, die lassen sich auf Jesus ein und es gibt Menschen, die lassen sich nicht auf Jesus ein. Und zwischen diesen beiden Personengruppen wird es immer diese Polarisation geben, ob wir es wollen oder ob wir es nicht wollen. Es wird immer Ablehnung und Angriff geben. Es wird nicht einfach nur Friede herrschen, sondern im Matthäus-Evangelium sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Seinen Jüngern sagt er das. passt eigentlich nicht zum Gedanken des Friedens dazu, wenn man es genau nimmt. Aber er macht hier deutlich, dort wo sich das Evangelium ausbreitet, wo Menschen da sind, die sich auf ihn einlassen, wird es immer auch die Gegenbewegung geben in irgendeiner Form. Jesus polarisiert, ob wir es wollen oder nicht. Und das wird in unserem Alltag nicht anders sein. Wenn wir ernsthaft mit Jesus unterwegs sind, wenn wir ernsthaft unser Leben mit Jesus gestalten, uns unter seine Herrschaft stellen und es in unserem Alltag umsetzen, dann wird es nicht nur freudige Zustimmung geben. Wir können nicht Jünger Jesus sein mit aller Konsequenz und Freund der Welt auf der ganzen Linie. Das widerspricht sich zutiefst. Hier an diesem Einzug in Jerusalem wird es deutlich. Dort, wo Jesus in seiner ganzen Kraft sich offenbart, wird immer diese Polarisation stattfinden. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir so ein kleines bisschen weitergehen auf diesem Weg, dann schauen wir uns Jesus noch mal näher an. Er geht jetzt nach Jerusalem hinein und dann heißt es dort, Jesus weint über Jerusalem. Da wird jetzt das Herz des Meisters sichtbar. Er weint ja nicht über diese Stadt, obwohl es dramatisch ist, dass diese Stadt dann 40 Jahre später dann zerstört wird. Und auch den Blick dahin hat er ja schon. Er wusste ja, dass das kommen wird. In der prophetischen Perspektive. Aber das war nicht der Grund seiner Trauer. Jede Stadt, die zerstört wird, kann man auch wieder aufbauen. Das ist nicht das Problem. Sondern das Problem, das Jesus hier hatte, war, das sind Menschen. Und der Fokus in dieser Zeit, die Priorität in dieser Zeit, in diesen letzten Tagen seines Lebens war immer auf Menschen gerichtet, nicht auf irgendetwas anderes. Das war überhaupt in seinem ganzen Dienst der Fokus, den er hatte. Es ging immer um das Wohl von Menschen in seiner Umgebung. Das war immer sein Anliegen, das war immer der Schwerpunkt, den er hatte. Und hier wird es nochmal sehr deutlich, hier wird sein Herz nochmal sichtbar. Jesus weint über Jerusalem. Über die Menschen in Jerusalem, müssen wir es einfach mal sagen. Und der Grund, warum er über diese Menschen weint, du hast nicht erkannt oder du wolltest nicht erkennen, was zu deinem Frieden dient. Jetzt sind wir bei dem Thema Frieden. Das ist für Jesus ein ganz entscheidender Punkt. Du hast nicht erkannt, was dir dient zu deinem Frieden, dass Friede in dein Herz einkehrt. Ihr Menschen, von denen redet er hier, die nicht verstanden haben, nicht verstehen wollten, sich nicht darauf einlassen wollten, dass in ihrem Herzen Frieden einkehrt. Und zwar deshalb, weil damit verbunden ist, natürlich sich auf Jesus einlassen. Friede im Herz, dieser Shalom Gottes, dieser heilmachende Friede, dieser umfangreiche Friede, von dem hier die Rede ist, ist nur dort möglich, wo sich Menschen auf Jesus einlassen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern konsequent und ganz auf Jesus einlassen. Wo Menschen bereit sind, sich ihm auszuliefern, seine Herrschaft in ihrem Leben zu akzeptieren, anzunehmen und sich dieser Herrschaft unterzuordnen. Das ist die Voraussetzung. Und wenn diese Voraussetzung stattfindet, dann ist die Folge von dieser Voraussetzung, dass Friede geschieht, dass das Herz erfüllt wird mit diesem tiefen inneren Frieden. Und das ist jetzt der Unterschied, das ist das Bild, der Gedanke, den uns der Markus vorhin weitergegeben hat. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die auf der einen Seite einen Du-Gott haben und auf der anderen Seite einen Er-Gott. Das sind die Menschen, die sich nicht auf Jesus einlassen. Dort ist Gott, seine oder der Herr oder Jesus, was auch immer. Seine Segnungen nehme ich wohl wahr. Ich freue mich über seine Segnungen. Ich bin dankbar für seine Segnungen. Und die anderen, diese Du-Geschichte, sind Menschen, die bereit sind, in eine intensive persönliche Beziehung mit ihm einzutreten. Und da ist ein Unterschied dazwischen. Ob ich mit Gott unterwegs bin als du Gott und ihn als segnenden, als bewahrenden, als schützenden Herrn kenne oder ob ich eine persönliche Beziehung zu ihm habe. Die Voraussetzung ist, dass ich die Entscheidung treffe, mich ihm unterzuordnen, seine Herrschaft in meinem Leben zu akzeptieren. Und jetzt sieht Jesus auch wieder diesen Unterschied. Die Menschen, von denen hier die Rede ist, in Jerusalem, viele Menschen in Jerusalem haben das nicht. Ja, die wollten das nicht. Du hast nicht erkannt, was zu deinem Frieden dient. Jetzt ist der Zug abgefahren. Jetzt ist es dir verborgen. Und jetzt kommt dieser tiefe Punkt unseres Herrn. Jesus weint. Es ist ihm alles andere als gleichgültig, dass es da Menschen gibt, die sich nicht auf ihn einlassen. Ich weiß nicht genau, aber ich habe mir überlegt, aber ich habe keine andere, ich habe zumindest in meinem Kopf keine andere Stelle gefunden, wo berichtet ist im Neuen Testament, dass Jesus geweint hat. Er hat nicht geweint, als seine Eltern oder seine Familie ihn nicht akzeptiert haben, hat er nicht geweint. Im Gegenteil, da hat er richtig sauer reagiert. Es ist auch nicht davon die Rede, dass er während seiner Gefangennahme oder während der Verurteilung, dass er dort weint, während der Geißelung, dass er dort weint, dass er am Kreuz weint. Überhaupt nicht. Da ist nirgends davon die Rede, dass Jesus weint. An keiner Stelle. Also ich weiß zumindest keine Stelle jetzt aus dem Stand. Nur hier, an dieser Stelle, er trauert zutiefst, dass es da Menschen gibt, er leidet mit, dass es da Menschen gibt, die sich nicht auf ihn einlassen. Und zwar deshalb, er leidet deshalb, weil er weiß, was passiert, was mit den Menschen passiert. Der Friede, den er ihnen anbietet, dieser tiefe göttliche Friede, dieses heilmachende Element Gottes, bleibt ihnen verborgen. Sie werden nicht teilhaftig dieses göttlichen Friedens. Und darüber trauert der Herr zutiefst. Und das ist bis heute so geblieben. Er trauert viel mehr über Menschen, die sich nicht auf seinen Frieden einlassen, als wir es jemals können. Wir denken jetzt natürlich an alle Menschen, die mit Jesus nie unterwegs waren, die noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Das ist natürlich richtig. Die Menschen, für die, da ist richtig, wenn man darüber trauert. Aber das sind nicht alle, sondern da gibt es auch, ich möchte es mal so sagen, auch in seinem Jüngerkreis gibt es Menschen, die sich nicht wirklich auf ihn einlassen, sondern die zwar seine Segnungen gerne wahrnehmen, die das Positive von dem Miteinander gerne wahrnehmen, die sich aber nicht wirklich auf Jesus einlassen. Diese tiefe innere Beziehung, diese Herzensbeziehung mit ihm nicht eingehen wollen. Und zwar deshalb, weil damit natürlich Ansprüche verbunden sind. Die Ansprüche des Herrn sind natürlich, es gibt eine Lebensordnung. Wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann muss ich mich natürlich auch auf die Lebensordnung einlassen, wie er sie hat. Völlig klar. Ich kann nicht auf der einen Seite mit der Weltgemeinschaft gemeinsam unterwegs sein, also mit der Herrschaft der Welt unterwegs sein und auf der anderen Seite mich auf Jesus einlassen. Das wird nicht funktionieren. Wir sind ja, keiner von uns ist ja irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit. Das wird nicht funktionieren, sondern wenn ich mich auf Jesus einlasse, mit Haut und Haar auf Jesus einlasse, dann bedeutet es natürlich auch, dass ich mein Leben gemäß seinen Ordnungen, sage ich jetzt einfach mal, und gestalte, das ist die Konsequenz daraus. Und die andere Seite ist, ich lasse mich zwar segnen von ihm, nehme die ganzen positiven Dinge wahr, aber ich lasse mich nicht wirklich auf diese innere Gemeinschaft mit ihm ein. Und ich meine, ich sage euch jetzt kein Geheimnis, die meisten von euch werden das ja auch kennen, sich auf Jesus einlassen, mit aller Konsequenz, ist das Beste, was uns passieren kann. Das erfüllt unser Leben, das erfüllt unser Inneres mit tiefem Frieden, mit diesem Bewusstsein, ich kann zur Ruhe kommen, ich komme zur Ruhe. Da gehört auch dazu, dass Vergangenheit bewältigt werden kann, die sonst nicht bewältigt werden kann. Dass Vergebung nicht nur oberflächlich stattfindet, sondern tiefgründig stattfindet. Das ist dieser Friede, der auch bis zum Tod trägt, auch durch das Tal des Todes hindurchträgt. Die Voraussetzung ist natürlich dieser innere Bezug zu Jesus, diese Gemeinschaft mit ihm, dass Jesus ein, ich finde es ein tolles Bild, Markus, was du gesagt hast, dass Jesus ein Du-Gott für mich geworden ist, dass ich in einer Beziehung mit ihm bin und nicht irgendwo, dass er Gott ist, sondern ja, toll, super, das ist doch sein Esel, aber ist weit weg von mir. Nein, ich muss ganz eng mit ihm in Verbindung sein. Und nochmal, das sagt Jesus, es ist ihm gar nicht gleichgültig, wenn da Menschen sich nicht auf diese Gemeinschaft mit ihm einlassen, sondern es ist ihm unerhört wichtig, dass Menschen bereit sind, sich auf ihn, auf diese Gemeinschaft mit ihm einzulassen. Okay, was war der zweite Punkt? Der dritte Punkt, da geht es jetzt nochmal einen kleinen Schritt weiter. Da geht es jetzt nochmal um den Fokus, der da auszurichten ist. Es geht jetzt um die Tempelreinigung. Das ist natürlich gleich am Anfang dieser letzten Lebenswoche sozusagen, die der Herr hat. Geht in den Tempel, schaut sich das Treiben im Tempel an und ist schon ein bisschen erstaunt. Und sagt dann, dieses Haus wurde eigentlich gebaut als Bethaus für alle Völker. Als ein Ort der Anbetung. Jetzt sind wir bei dem Thema Anbetung. Als ein Ort der Anbetung. interessanterweise ich sehe hier an dieser Stelle ein unerhört weiter Horizont, den Jesus hier hat, für alle Völker. Das war ja für die jüdische Bevölkerung damals völlig außerhalb der Denkweise. Das war völlig klar, es gibt die Juden und es gibt die Hunde. Also alle anderen, die keine jüdischen Menschen waren, die waren nicht mehr wert wie Hunde. Das war der Gedanke. Pharisäer und Schriftgelehrte, die hatten das, also waren die Heiden, ne? Die, alle anderen sozusagen. Und Jesus sagt von vornherein, das habe ich nicht, das haben wir nicht gewettet miteinander, sondern von vornherein hat er hier den Horizont. Bei diesem Punkt, wo es um die Tempelreinigung geht, mein Haus soll heißen ein Bethaus für alle Völker. So wurde der Tempel eigentlich auch gebaut. Ein Bethaus, ein Anbetungsort für alle Nationen, für alle Völker. Welch ein Punkt, der hier sichtbar wird. Und jetzt sagt Jesus, ihr habt es zur Räuberhöhle gemacht. Muss man mal überlegen, was heißt das eigentlich? War das berechtigt, wenn Jesus das sagt? Was haben sie denn gemacht? Die haben ja nichts Böses gemacht, oder? Die haben Geld gewechselt, jeder Banker macht das auch, bis zum heutigen Tag, oder? Das ist ja nichts Böses, da ist ja keine Sünde mit verbunden. Die haben mit Tieren gehandelt, das war Schlechtes. Im Gegenteil, die haben den Menschen, die gekommen sind, die vom ganzen Land ja gekommen sind, um in Jerusalem zu opfern, haben sie den lästigen Weg mit einer Kuh oder mit dem Esel, mit dem Rind oder mit einem Kalb oder was weiß ich, mit dem Ochsen sogar 60, 70 Kilometer zurückzulegen. Den Job haben sie ihnen abgenommen und haben ihnen da im Umfeld, das war nicht im Heiligtum, wo sie die mit den Tieren gehandelt haben, sondern das war irgendwo im Vorhof. Also was ist bitteschön da Böses? Also, und schon gar keine Räuberhöhle. Muss man schon fragen, war der Vorwurf überhaupt berechtigt, den der Herr hier hatte? Oder was ist eigentlich passiert? Warum? War natürlich berechtigt, sonst hätte Jesus es nicht gemacht, das ist logisch. Aber warum bringt er hier doch? Da hat er schon richtige Nageln ein, muss man also schon sagen. Das ist nicht so eine Kleinigkeit. Immer der Vorwurf, ihr habt diesen Tempel zur Räuberhöhle gemacht, das ist schon ein massiver Vorwurf. Also bitte, das muss man also schon sagen. Was war der Punkt? Der Ort der Anbetung wurde zum Handelsplatz gemacht, was so prinzipiell nicht verboten ist. Aber hier wurde etwas verschoben. Hier wurden die Prioritäten verschoben. Der eigentliche Schwerpunkt im Tempel ist, Gott anzubeten und nicht Geschäfte zu machen. Deshalb darf man trotzdem Geschäfte machen. Aber der eigentliche Schwerpunkt ist, Gott anzubeten. Und wisst ihr, da müssen wir jetzt die Linie ein bisschen weiterziehen. Der Ort der Anbetung ist die Gemeinde bis zum heutigen Tag, bis Jesus wiederkommt. Und der Ort der Anbetung ist das Leben eines jeden einzelnen Jüngers, eines jeden einzelnen Nachfolgers, eines jeden einzelnen, der Gemeinschaft mit Jesus lebt, ist ein Anbeter, ist Teil seines Lebens. Und wenn wir uns jetzt die gleiche Frage stellen, die Jesus damals im Tempel diskutiert oder gar nicht diskutiert hat, sondern deutlich gemacht hat durch seine Handlungsweise, dann wird schon ein bisschen brisant. Dort, wo wir unser persönliches Leben anschauen, sagt Jesus ja auch, dein Leben ist gemacht zu einem Anbetungsort, ich sage es jetzt mal ganz, ganz gewagt mit meinen Worten, für alle Völker. Die Gemeinde ist ein Anbetungsort für alle Völker. Ist der Platz, wo Gott angebetet wird. Und zwar nicht irgendwann halt auch mal, sondern das ist die zentrale Bedeutung. Das ist die Frage der Priorität. Damals war es die Frage der Priorität. Und bis zum heutigen Tag ist die Frage der Priorität geblieben. Wir sind da, persönlich als Jünger Jesu, als Gemeinde Jesu Christi, um dem Herrn die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Das ist der eigentliche Punkt. Und wie geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt? Indem wir, Johannes 15, indem wir Frucht bringen. Johannes 17 können wir nachlesen, indem wir eins sind miteinander. Dadurch wird der Vater verherrlicht, dass ihr eins seid untereinander. Das sind so die Punkte, wo wir den Herrn verherrlichen. Das ist ja Anbetung. Anbetung ist ja nicht, wenn wir, oder nicht nur, wenn wir gemeinsam unter der inspirierten Anleitung einer Band wie heute Morgen den Herrn gemeinsam mit einem Lied preisen. Das ist auch Anbetung, das ist ein Ausdruck von Anbetung. Aber Anbetung selber ist ja die Frage der Herzenshaltung. Wie sieht mein Herz aus? Ich kann Gott nicht anbeten, wenn mein Herz nicht darauf fokussiert ist, ich möchte mit allem, was mich ausmacht, mit meinem ganzen Leben, was mich ausmacht, dem Herrn die Ehre geben, koste es, was es wolle. Das ist schon die Herzenshaltung, die Anbetung hervorbringt. Und die drückt sich dann aus in Liedern zum Beispiel, so wie wir es heute Morgen miteinander gemacht haben. Die kann sich ausdrücken in einem seufzenden Gebet, die kann sich ausdrücken in einer hohen Aktivität, die kann sich sehr, in sehr unterschiedlichen Formen ausdrücken, aber es ist eine Frage der Herzenshaltung. Und darauf setzt jetzt Jesus bei der Tempelreinigung diese enorme Priorität. Er sagt, darum geht es, ihr lieben Nachfolger. Das ist ja sein Fokus dahin. Das geht ihm ja nicht um die Händler, die nachher zwei Tage später ohnehin gerufen haben, Kreuze gehen. Um die geht es ihm ja nicht. Sondern es geht ihm darum, dass dort, wo der Ort der Anbetung ist, dort, wo Anbetung geschehen soll, dass dort Anbetung zuerst und vor allem anderen geschieht. Und alles andere erst hinterher kommt. Darum geht es dem Herrn hier an dieser Stelle. Und mir scheint, dass er hier an der Stelle eine enorm starke Betonung setzen will, so in den letzten Tagen seines irdischen Daseins nochmal, wo er seinen Jüngern nochmal deutlich machen möchte, hört mal, achtet darauf, dass die eigentliche Lebensbestimmung, mit der ihr unterwegs seid, die Lebensbestimmung ist, Gott mit allem, was euch ausmacht, die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Das ist der Gedanke von Anbetung. Und wenn wir so unterwegs sind, den Herrn zu ehren, was immer es sein mag, dann haben wir die richtige Priorität gesetzt. Die kann sich dann im Alltag sehr unterschiedlich auswirken. Die wird sich nicht bei jedem in vielen Liedern auswirken. Es gibt auch Menschen, die weniger musikalisch sind, die nicht unbedingt jetzt auf dieser Schiene unterwegs sind. Das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Leute, die Gott anbeten, indem sie sich entsprechend bewegen, im Tanzen zum Beispiel und so. Und wenn die anderen das Gleiche machen, dann wird nichts draus. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und das ist auch ganz gut so, dass es sehr unterschiedlich ist, weil wir unterschiedliche Menschen sind. Aber die Herzenshaltung, um die es geht, ist immer die gleiche. Die der Herr hier an der Stelle einfordert, wo er sagt, guckt mal, hier an diesem Ort, der dafür hergestellt wurde, meinen Vater anzubeten, dass alle Völker meinen Vater anbeten können. Dieser Ort, den habt ihr entweiht. Einfach deshalb, weil ihr die Prioritäten verschoben habt. Weil eure Prioritäten nicht mehr die Anbetung waren, sondern es waren plötzlich die Geschäfte. Und da merken wir natürlich, wenn wir da jetzt unseren Alltag anschauen, nicht so ganz weit weg, oder? Wie oft sind bei uns irgendwelche Geschäfte die größere Priorität oder die Notwendigkeiten des Alltags? Oder wie oft beschäftigen uns irgendwelche Konflikte, in denen wir zu Hause sind oder die uns betreffen, viel mehr als die Anbetung unseres Herrn? Wie oft beschäftigen uns die Lebensnotwendigkeiten viel mehr als die Anbetung des Herrn? Wie oft sind wir viel mehr mit Dingen beschäftigt, die unseren Alltag halt bestimmen, als die Anbetung des Herrn? Und da müssen wir uns dann schon immer mal wieder die Frage stellen, bin ich so unterwegs, wie der Herr das eigentlich wollte, oder bin ich ganz anders unterwegs? So zum Abschluss, ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen, möchte ich nochmal den Gedanken, den uns Anne-Rose vorhin gesagt hat, aufgreifen, mit dem Bild mit den Hennen und mit dem Adler oben drüber. Wenn diese Du-Beziehung zu Jesus, wenn die vorhanden ist, dann, und ich bin eine Henne, fühle mich in dem Bild allerdings nicht arg wohl, Also wenn schon, dann Hahn, aber eigentlich war ich lieber der Adler, das ist eigentlich der Gedanke. Aber gut, okay, das war nochmal das Bild. Und es drückt ja auch was aus, drückt ja eine Wahrheit aus, keine Frage. Wenn ich diese Du-Beziehung zu Jesus habe und bin schon mal die Henne da unten, dann weiß ich und weiß das nicht nur in meinem Kopf, sondern erlebt es auch so. Mein Herr, zu dem ich diese intensive Beziehung habe, der ist über diesem Adler. Das ist ja der Grundgedanke, der uns hier an dieser Stelle deutlich gemacht wurde. Aber wenn diese Beziehung nicht da ist, wenn meine Herzenshaltung nicht daran ausgerichtet ist, der Herr und ich sind eins, wir sind gemeinsam unterwegs, dann werde ich immer nur den Adler sehen. Dann werde ich, der Herr schwebt ja nicht da oben drüber, sichtbar über diesem Adler, sondern einer großen Wolke, und ich weiß ja, okay, der Adler ist zwar recht, aber ich sehe die Wolke oben drüber. Nein, so ist es ja nicht. sondern der Herr ist da oben drüber, das weiß ich. Aber das weiß ich aufgrund meiner Beziehung zu ihm, nicht weil ich ihn sehe da oben. Und die Herzensbeziehung zu ihm, die gibt mir diese innere Gewissheit, dass ich sehr ruhig und sehr gelassen sein kann, auch in der größten Bedrohung. Und wenn diese Herzensbeziehung zu ihm nicht vorhanden ist, dann werde ich immer die Ängste haben. Dann werde ich immer den Adler sehen, so im Bild. Und an dieser Stelle, da sagt uns der Herr, jetzt wenn wir diesen Gedanken nochmal aufgreifen, sagt uns der Herr, setze du deine Prioritäten auf das, was mir wichtig ist. Dem Herrn die Ehre zu geben, die ihm gebührt, ihn anzubeten. Und ich sorge dann dafür, dass du den Frieden, der mir wichtig ist, also sagt er, den Frieden, der ihm wichtig ist, dass der dein Herz regiert. Und dieser Friede, von dem hier die Rede ist, ist nicht das ist ja nicht das, was wir unter dem Begriff Friede verstehen. Wir verstehen da ein ruhiges, tief gelassenes Gefühl, sage ich jetzt mal. Aber der Shalom-Begriff, von dem hier die Rede ist, der ist viel, viel umfangreicher. Der meint nämlich, es ist alles okay. Es ist alles heil. Das ist der Gedanke, der im Shalom-Friede drin ist. Nicht nur, dass mein Herz zur Ruhe kommt, das ist ein Aspekt draus, sondern es ist gut. Es ist it's well. Es ist alles okay. Und es ist nicht nur eine Einbildung, sondern es ist tiefe geistliche Realität. Und mit diesem Frieden will der Herr unser Herz erfüllen. Und wenn wir mit dem Frieden in die nächste Woche hineingehen, dann geht nichts schief. Amen.
Dankeschön, lieber Gerhard.